Hören Sie sich an, dass Sie so hören Sie sich
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 6. Leben mit Corona. Von Martin Schlag aus Stern Nummer 7 vom 10.02.2022. Gelesen von Günter Schosböck. Das Virus wird nicht mehr verschwinden. Wir müssen uns dauerhaft mit ihm einrichten. Wie kann das gelingen? Wenig ist überliefert von der Frau, mit der es endete. Die letzte Patientin. Sie erkrankte an einem Sonntag. Es war der 15. Juni. Man kennt ihr Alter. 44 Jahre. Und man weiß, dass sie im McKay Memorial Hospital lag, in Neu-Taipeh im Norden von Taiwan. Ob sie überlebte? Unbekannt. 20 Tage später verschickte die Weltgesundheitsorganisation eine nüchterne Notiz. Als letztes Land streiche sie Taiwan von der Liste der Regionen mit kürzlich registrierter Übertragung. Die Ansteckung von Mensch zu Mensch sei gestoppt. Die Pandemie von SARS-CoV-1 im Jahr 2003 war damit offiziell Geschichte. So kann eine Seuche enden. Es ist eine von genau zwei Weisen. Entweder dämmen die Menschen den Erreger ein, unterbrechen schließlich die letzte Infektionskette, die Krankheit verschwindet. Das gelang mit SARS-CoV-1 und sogar mehrfach mit Ebola. Oder, das ist die zweite Art, der Erreger wird endemisch, wörtlich einheimisch. Er zirkuliert dann stets in der Bevölkerung, hier mehr, dort weniger. Immer wieder stecken sich Menschen an, weil die Mehrheit einen gewissen Immunschutz besitzt, kommt es aber zu keinen pandemischen Wellen mehr. Genau das dürfte sie sein, die Zukunft von SARS-CoV-2. Das Virus aus Wuhan zog schneller um die Welt als je ein Keim zuvor. Es hat die Forschungsstation Prinzessin Elisabeth in der Antarktis erreicht und die abgelegenen Atolle von Kiribati im Pazifik. Mit Omikron hat eine Variante die Vorherrschaft übernommen, die sich noch leichter überträgt, auch weil sie Geimpfte leichter infizieren kann. Zuletzt zählte allein Deutschland jeden Tag mehrere hunderttausend Infektionen. SARS-CoV-2 global noch einzudämmen, das erscheint hoffnungslos. Gleichzeitig macht Omikron tatsächlich seltener schwer krank als vorherige Varianten und dreifach Geimpfte erst recht nicht. Die Zahl der Intensivpatienten sinkt. Das weckt Zuversicht. Wie nah sind wir dem Ende der Pandemie schon? Dem Beginn der Endemie? Und wie wird es sich anfühlen, das Zusammenleben mit dem Virus, diese neue Normalität? Einfach nur fantastisch, sagt Mia Schlütter. Sie führt das Drop-In, eine Musikbar in Kopenhagen, nur wenige Meter vom Rathausplatz entfernt. Gedimmtes Licht, an der Wand ein Bild von Mick Jagger, eine kleine Bühne. Die Kneipe ist eine Institution in der Hauptstadt, seit 1934. Es ist Montagabend vergangener Woche. In wenigen Stunden wird das Land voll öffnen. Ab Mitternacht gilt keine Maskenpflicht mehr. Nachweise über Impfungen oder Tests müssen nicht mehr gezeigt werden. Infizierten wird die Selbstisolation nur noch empfohlen. Weil im Herbst schon einmal fast alle Beschränkungen fielen, sprechen manche vom Freedom Day 2.0. Die Barbetreiberin Schlitter findet die neuen Regeln befreiend. Die Kontrolle der Zertifikate sei hart gewesen, sagt sie. Die Umsatzeinbußen der vergangenen Jahre beliefen sich auf mehrere hunderttausend Euro. In einer Umfrage unter 1000 Dänen befürwortete eine Mehrheit die Öffnungen. Ein Drittel hingegen fühlt sich unwohl damit. Und so tragen einige in Bahnen, Cafés und sogar auf den Straßen weiterhin Maske. Mia Schlitter gehört zur ersten Gruppe. Du kannst nicht die ganze Zeit Angst haben, denn dann kannst du dein Leben nicht leben. Und du bist hier, um dein Leben zu leben. Ein Freedom Day? Ist das ein Motel für Deutschland? Sofort? Bald? Oder lieber erst zu Ostern? Vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch hat die Debatte über das Auslaufen von Corona-Maßnahmen quer durch die politischen Parteien Fahrt aufgenommen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert einen Fahrplan, der den Menschen endlich Perspektiven bietet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD wünscht sich kluge Ideen für Erleichterungen. Die Befürworter von Öffnungen führen etwa die neuen Medikamente gegen das Virus ins Feld. Als größte Hoffnung gilt Paxlovid. Werden die Tabletten in den ersten Tagen der Infektion verabreicht, lässt sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen unter Infizierten um zwischen 70 und knapp 90% reduzieren. Es profitieren sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte. 1 Million Packungen hat die Bundesregierung bestellt. Die ersten Lieferungen sollen noch im Februar eintreffen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, stellt Lockerungen vor Ostern in Aussicht, möchte den Höhepunkt der Omikron-Welle abwarten. Im Moment hat das Virus die besten Bedingungen, sich weiterzuentwickeln. Dass bei diesen hohen Infektionszahlen keine Mutationen entstehen, ist epidemiologisch undenkbar, sagt er. Wir können nur hoffen, dass die neuen Mutationen harmloser sind. Daher noch einige Wochen Vorsicht. Dänemark und wir bedingt vergleichbar. Der dänische Weg bedeutet kontrollierte Durchseuchung. Kontrolliert aus zwei Gründen. Zum einen verfügt Dänemark über sehr genaue Daten aus den Krankenhäusern, kann die Lage fast in Echtzeit überwachen. Zum anderen zählt die Impfquote zu den höchsten in Europa. Von den Menschen über 60 Jahre haben mehr als 90% bereits eine dritte Impfdosis bekommen, was nachweislich auch das Risiko für Long-Covid-Verläufe verringert. In Deutschland dagegen ist auch nach 2 Jahren Pandemie die Datenlage noch immer mies. Hinzu kommt die maue Impfquote. Von den besonders gefährdeten über 60-Jährigen sind nur 75% geboostert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist vor allem wegen dieser unzureichenden Immunquote Vorsicht geboten. Bewährte Maßnahmen wie das Maskentragen in Innenräumen sollten nicht voreilig aufgegeben werden. Denn der Weg aus der Pandemie ist lang. Rückschläge drohen und Hoffnungsfallen. Schon die Begriffe können verführerisch sein. Das Wort endemisch wird oft falsch verstanden, sagt Aris Katsourakis, Evolutionsbiologe an der Universität Oxford. Es sage schlicht nichts darüber, ob sich viele oder wenige Menschen anstecken, leicht oder schwer erkranken. Malaria sei in vielen Ländern endemisch, Tuberkulose auch. Endemie heiße bloß, die Fallzahlen bleiben etwa gleich. Saisonale Schwankungen könne es geben, sagt Katsourakis, die Lage sei aber im Großen und Ganzen eben stabil. Man kann sich den endemischen Zustand als simple Rechenaufgabe erklären. Stecken Infizierte, normalerweise im Schnitt 5 Menschen an, sind in der Endemie 4 davon immungeschützt. Infizierte geben das Virus nur ein einziges Mal weiter. Stabil bleibt die Lage aber nur, bis eine neue Variante auftaucht und den Immunschutz der Bevölkerung durchbricht. Ich halte es für unwahrscheinlich, sagt Katsourakis, dass die Omikron-Welle in einen endemischen Zustand übergeht. Womöglich ist diese Variante noch immer nicht Deutschlands Endspielgegner. Das Erbgut des Coronavirus besteht aus knapp 30.000 genetischen Buchstaben. Kapert es unsere Zellen und wird es dort kopiert, kann es zufällig zu kleinen Fehlern im genetischen Text kommen, den Mutationen. Einige Mutanten können weitere Zellen schlechter entern, anderen gelingt das möglicherweise besser. Aus ihnen kann sich die nächste Infektionswelle speisen. So entstanden Alpha, Beta, Delta, Omikron. Gut möglich, dass die nächste dominante Mutante schon unter uns weilt. Institut für Virologie, Uniklinik Köln. Forschende untersuchen hier die Immunantwort auf einige der tückischsten Viren, auf Ebola, HIV und Hepatitis C. Mit der Corona-Pandemie kam eine weitere Aufgabe hinzu. In Labor 3.027 stapeln sich postkartengroße Versuchsplatten, beschriftet mit Omikron und Delta. Im Nachbarraum wachsen Antikörper in Zellkulturen. Eine Forscherin sortiert an einem Gerät einzelne Immunzellen, mikroskopisch klein. Das Büro von Florian Klein liegt direkt nebenan. Er ist einer der renommiertesten Virusimmunologen im Land, Experte für Antikörper. Eines sagt er gleich zu Beginn, es ist ihm besonders wichtig. 3 Impfdosen sind nach wie vor die beste Art der Grundimmunisierung. Auch eine Infektion mit Omikron könne sie nicht ersetzen. Mit seinem Team untersucht Klein Blutproben auf die wichtigen neutralisierenden Antikörper gegen das Virus. Die Bandbreite ist bei Geimpften im Schnitt deutlich größer als bei Genesenen. Zwar könnten sich neue Virusvarianten den Antikörpern teilweise entziehen, sagt Klein, aber durch die verschiedenen Abwehrlinien des Immunsystems, darunter auch die T-Zellen, können sie nicht einfach durchlaufen. Sind wir deshalb sicher vor Ansteckung? Omikron zeigt, nein. Klein erwartet, dass sich die meisten Menschen in den kommenden Jahren mit SARS-CoV-2 infizieren werden, zum Teil sogar mehrfach. Milde Verläufe meist, schulen das Immunsystem, trainieren vor allem auch die Abwehr an den Schleimhäuten. Ausgeschlossen sei zwar nicht, dass sich noch einmal eine gefährlichere Variante bildet, dem Immunsystem aber vollständig zu entkommen, wird zunehmend schwerer. Wenn das Virus zu stark mutiert, gefährdet es auch sich selbst, sagt Klein, dann kann es sich gegen andere Varianten nicht mehr durchsetzen. Wie ist die Lage derer, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist und bei denen die Inzidenz am höchsten ist, den Kindern? Die Wintermonate sind betriebsam in der Praxis von Kinderärztin Charlotte Schulz in Hamburg. Vor der Pandemie rangen sie hier mit typischen Kita-Keimen, versorgten Schnupfennasen, gaben Tipps gegen Husten und Halsweh. Nun gibt Omikron den Takt vor. 40% der PCR-Tests fallen positiv aus, sagt Schulz. Wir alle hier, Ärzte wie Angestellte, arbeiten an der Belastungsgrenze. Zwar haben BioNTech und sein US-Partner Pfizer kürzlich die US-Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder ab 6 Monaten bis einschließlich 4 Jahren beantragt. Doch bis zu einer möglichen Zulassung in der EU und deren Kommentierung durch die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, könnten noch Wochen, wenn nicht sogar Monate vergehen, schätzt die Ärztin, die auch Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Hamburg ist. Eine Omikron-Infektion verursacht bei Klein-, Kita- und Schulkindern meist milde Symptome, das ist inzwischen klar. Die Bandbreite sei aber groß, sagt Schulz. Sie reiche von asymptomatischen Verläufen, im Routinetest rausgefischt, über Erkältungssymptome und Müdigkeit bis hin zu hohem Fieber über Tage. Aber auch jene Kinder seien danach schnell wieder fit und gesund, sagt die Ärztin. Kann man dem Virus dann nicht freien Lauf lassen? Schulz winkt ab. Zu riskant. Kinder bewusst in die Durchseuchung zu schicken, ist keine Option. Wir wissen nicht, welche seltenen Komplikationen möglicherweise noch zutage treten. Schlicht, weil wir vorher einfach nicht diese hohen Infektionszahlen bei Kindern hatten. Die Ärztin sieht andere am Zug. Die Erwachsenen. In Modellierungen halbierten sich die Infektionszahlen bei ungeimpften Kindern und Jugendlichen, sobald die Erwachsenenimpfquote um 20% stieg. Wenn wir alle Erwachsenen geimpft hätten, brauchten wir über Kinderimpfungen überhaupt nicht zu sprechen, sagt Charlotte Schulz. Wer nach dem Ende der Pandemie fragt, der fragt auch, wie viel Risiko ein Land in Kauf nimmt oder wie viel Leid es duldet. Noch melden die Nachrichten jeden Tag die Covid-19-Sterbefälle in Deutschland. 188, 196, 164, 170. Allerdings sterben auch in starken Grippewellen rechnerisch mehr als 100 Infizierte pro Tag. Ab wann gilt SARS-CoV-2 nur noch als eine Bedrohung von mehreren? Bei 100 Toten? Bei 50? Zur Wahrheit gehört, jeden einzelnen Covid-19-Todesfall kann auch eine vollständig durchgeimpfte Gesellschaft nicht verhindern. Wer es dennoch versucht, zahlt einen hohen Preis. Felix Reinen wurde dieser Preis Ende Januar klar. Der Eisschnellläufer kam mit einer Chartermaschine voller Spitzensportler in Peking an, um bei den Olympischen Winterspielen für Deutschland anzutreten. Die Flugzeugtüren öffneten sich und Reinen sah sich einem Sicherheitsbeamten im Ganzkörperschutzanzug gegenüber. Zur Begrüßung schwenkte dieser sein Fieberthermometer. Staunend betrat Reinen den geschlossenen Kreislauf der chinesischen Winterspiele. »Es fühlt sich an, als sei man in einem Science-Fiction-Film gelandet«, sagte er am Telefon. Weil China als letztes großes Land weiterhin auf eine strikte Null-Covid-Politik setzt, hat die Parteiführung für Reinen und die anderen 11.000 ausländischen Gäste der Winterspiele eine Art Welt in der Welt geschaffen. Ein Parallelreich innerhalb der Landesgrenzen, das mit dem Rest der Volksrepublik möglichst wenig in Berührung kommen soll. In den Kantinen wird das Essen teils von Robotern serviert. Und ein Teil der Angestellten trägt Achselhöhlenthermometer, die bei Temperaturen über 37,3 Grad Alarm schlagen. Shuttlebusse bringen die Athleten zu Trainings- und Wettkampfstätten auf eigens für sie reservierten Fahrspuren, die chinesische Autofahrer bei Strafe zu meiden haben. Die Angst vor Kontaminierung geht so weit, dass Verkehrsteilnehmer bei Unfällen von Olympiafahrzeugen keine Nothilfe leisten sollen. Auch außerhalb des Olympiakreislaufs wird weiterhin jedes noch so kleine Infektionscluster vehement bekämpft. Zuletzt traf es die Städte Xi'an, Yuzhou und Anyang, in denen die Parteiführung Millionen Bevölkerungen in den Hausarrest schickte, um sie anschließend so lange zu testen, bis alle Infizierten abgesondert waren. Blickt man allein auf die Todeszahlen, ist die Strategie ein Erfolg. Die Gesamtzahl der Corona-Toten beziffert China auf unter 5.000. Der Sonderweg des Landes aber hat gravierende Auswirkungen auf den Rest der Welt. Manager können seit 2 Jahren ihre Zweigstellen in China nicht besuchen. Internationale Fachkräfte ihre Stellen nicht antreten. Studenten ihre Auslandssemester nicht fortsetzen, weil Peking kaum Einreisevisa vergibt und den internationalen Flugverkehr auf 2% seines einstigen Umfangs gedrosselt hat. Ein Kurswechsel der chinesischen Führung ist kaum absehbar, auch wenn Omikron die Durchsetzung immer aufwendiger macht. Auf allen Kanälen wurde der Bevölkerung vermittelt, dass allein China die Lage im Griff habe, während der Rest der Welt, besonders deren westlicher Teil, im Chaos versinke. Würde die Partei ihre Strategie der Westlichen plötzlich annähern, klänge all das propagandistische Getöse unglaubwürdig. Im November erklärte der chinesische Epidemiologe und Regierungsberater Zhong Nanshan in einem Fernsehinterview, China werde noch für eine ziemlich lange Zeit bei der Null-Infektionspolitik bleiben. Wie lange hänge davon ab, wie gut andere Länder das Virus unter Kontrolle bringen. Anders gesagt, der autoritären Seuchenpolitik Pekings folgen. Es sieht nicht danach aus, dass sich die Welt auf diese Provokation einlässt. Was also bleibt für Deutschland? Den chinesischen Weg will es nicht. Den dänischen Weg kann es nicht gehen. Nicht mit dieser niedrigen Impfquote. Das Land muss sich stattdessen herantasten, wie viele Lockerungen vertretbar sind. Maßnahme um Maßnahme. Erst könnte die 2G-Regel für den Einzelhandel bundesweit fallen. Dann die Kontaktbeschränkungen, Die Homeoffice-Pflicht. Der größte Beitrag für schnellere Öffnungsschritte wäre, die Impflücke in älteren Bevölkerungsgruppen zu schließen, etwa durch eine Impfpflicht für alle über 50 Jahre. Dann wäre das Land vorbereitet auf das, was kommt. Wie nah wir dem Ende der Pandemie sind, haben wir zu einem großen Teil selbst in der Hand. Die Werkzeuge besitzen wir. Wir müssen sie nur nutzen. 8 Prognosen für die Zeit danach. Sieghard Neckel erklärt, was wieder wird wie vor der Pandemie und was anders bleibt. Sieghard Neckel ist Soziologe und Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. 1. Wir werden uns wieder die Hände schütteln. Menschen sind gesellige Wesen, brauchen Kontakt. Und deshalb, sagt Sieghard Neckel, werde der auch wieder zurückkommen. Wir werden uns umarmen, wir werden tanzen gehen und wir werden uns die Hände schütteln. Das seien gelernte Umgangsformen, die eine Pandemie nicht so schnell ausradieren könne. Beim Händeschütteln gehe es außerdem um Respekt. Der Handschlag sei schließlich ein Zeichen der Achtung. Neckel: Bei Politikertreffen sehe ich schon jetzt, dass er den Faustgruß wieder ablöst. 2. Wir werden wieder feiern. Aber nicht so wild, wie manche hoffen. Kommt nach Corona der Hedonismus? Die rauschenden Partys, so wie in den goldenen 20ern? Ein bisschen feiern werden wir schon, sagt Neckel. Immer dann, wenn es Lockerungen gibt, kommt es ja jetzt bereits zu einem Ausbruch der Lebensfreude, und das ist durchaus positiv. Aber die goldenen 20er werden sich nicht wiederholen, denn die waren weniger eine Reaktion auf die spanische Grippe, sondern vor allem auf die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Als der vorbei war, hat das eine massive Energie freigesetzt, sagt Neckel. Die aktuelle Lage sei damit nicht vergleichbar. 3. Unsicherheit ist unser neues Normal. Durch Corona befand sich die Welt in einer unkontrollierbaren Situation. Jeder war ihr ausgeliefert. Eine Erfahrung, sagt Neckel, die für weite Teile der Erdbevölkerung allerdings schon vorher gewohnter Alltag war. Instabilität, Unsicherheit, Kontrollmangel und Ungewissheit über die Zukunft sind nicht das Gegenteil von Normalität, sondern gehören zur Normalität dazu, sagt Neckel. Das hätten auch wir im privilegierten Mitteleuropa jetzt gelernt. Neckel glaubt, dass wir diese Erfahrung für die Zukunft brauchen, weil neue Katastrophen auf uns warten, schon wegen der Klimakrise. Ich bin skeptisch gegenüber einem Normalitätsversprechen, das so tut, als ob wir in eine Zeit der absoluten Sorglosigkeit zurückfinden könnten. Das hat es für viele Gruppen so nie gegeben. Und das wird es vermutlich so auch nicht mehr geben. 4. Masken werden zum Gebrauchsgegenstand. Neckel verweist auf ostasiatische Länder, in denen bereits vor Jahren Pandemien wie SARS-CoV-1 wüteten. Die Maske wurde dort Teil des gewohnten Lebens, gerade zu Grippezeiten. So wird es auch bei uns sein, vermutet der Professor. Einige werden weiterhin eine Maske in der Öffentlichkeit tragen, andere werden darauf verzichten. 5. Wir werden die Vergangenheit idealisieren. Wann wird es endlich wieder so wie früher? Das hört man überall. Gemeint ist das Jahr 2019. Eine Zeit, sagt Neckel, die wir schon jetzt idealisieren. 2019 war aber alles andere als ruhig. Einige westliche Staaten drifteten damals in Richtung Autokratie. In anderen Teilen der Welt herrschte Krieg und das Jahr war ein weiterer Höhepunkt des Ressourcenverbrauchs. Die Zeit vor Corona zu idealisieren sei gefährlich, sagt Neckel, denn wer paradiesische Zustände erwarte, der werde nur enttäuscht. 6. Das Vertrauen in die Demokratie wird zurückkehren. Der Groll gegen den Staat und seine Institutionen reicht bis in die bürgerliche Mitte, sagt Neckel. Dies werde aber nicht so bleiben. Stattdessen würden nach der Pandemie wieder mehr Menschen das Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Medien und Unternehmen samt ihrer gegenseitigen Kontrolle zu schätzen wissen und einsehen, dass Demokratien trotz Fehlern unterm Strich besser mit globalen Gefährdungen umgehen. Autoritäre Staatschefs wie Bolsonaro oder Trump führten ihre Staaten weit schlechter durch die Krise als funktionierende Demokratien. 7. Aber Risse bleiben. Wenn von einer Spaltung durch Corona die Rede ist, werde so getan, als sei die Einheit in der Gesellschaft so etwas wie die natürliche Ordnung, sagt Neckel. In Demokratien gibt es aber immer einen Teil der Bevölkerung, der anders denkt. Die Gruppe der Querdenker müsse man in zwei Gruppen teilen. Da seien jene, die etwa Angst vor der Impfung haben. Die müsse man durch gute Argumente wieder einfangen. Und da sei der harte Kern, Menschen, die auch vorher schon an der Demokratie rütteln wollten. Diese Gruppe stellt demokratische Institutionen an sich in Frage. Das ist besorgniserregend. Das hat sie vorher aber auch schon gemacht, zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Nach Corona, sagt Neckel, würden sich diese Menschen vermutlich andere Themen suchen. 8. Wir werden weiterhin krank zur Arbeit gehen. Für viele war es keine Neuheit, aber durch die Pandemie haben wohl alle gelernt, dass man nicht allein für seine Gesundheit verantwortlich ist. Risiken lauern überall, auch man selbst kann zu einer Gefahr für die Gesundheit anderer werden. Möglicherweise werden wir bei Erkältungssymptomen noch längere Zeit an Corona denken und dann besser nicht zur Arbeit gehen, sagt Neckel. Aber über kurz oder lang bleibt bei Fehlzeiten durch Krankheit nach wie vor die erste Überlegung, ob ich mir das an meinem Arbeitsplatz auch erlauben kann. Jana Luck. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de, Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZBLesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10 BIC WEL ADE 8L XXX.